interessiert zwar keinen, aber zumindest ist es Geld dann gerungen. Die Bauern müssen auch schauen, dass jetzt an Geld kommen. Die EU startet Defizitverfahren. Was das für Österreich bedeutet? Am Ende ist halt der Bauer da gestanden und hat blöd geschaut, wenn man ihn bestraft hat. Grüß euch alle miteinander. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Alle Wochen. Die Woche ist schon gut gelaufen. Nicht nur für mich. Gell? Es gibt schon einen Gewinner der Woche. Die Milka-Schokolade hat nämlich gewonnen. Und zwar haben sie gewonnen den goldenen Windbeutel. Ja, du gratuliere recht herzlich, weil in einer Online-Abstimmung der Verbraucherorganisation Foodwatch ist die Alpenmilch-Schokolade von Milka zur dreistesten Werbelüge des Jahres gewählt worden. Mondelez hatte den Preis, also Mondelez ist die Firma, der von Milka. Das ist nicht der Milka, das ist nicht die Kur der Chef, sondern der Mondelez. Aber wurscht, Mondelez hat den Preis für die Tafel Milka Alpenmilch von 1,49 Euro auf 1,99 Euro erhöht und kurz darauf den Inhalt von 100 auf 50 Gramm verringert. Im Ergebnis war das eine Preiserhöhung um 48%, wie Foodwatch betonte. Die Milka-Tafel sei ein Paradebeispiel für Shrinkflation. Also Shrinkflation, Schrinken. Also das ist wahrscheinlich von Dings, weißt du, wenn irgendwas schrumpft. Ne? Also wurscht. Also ich habe ja im Winter, mir ist das im Winter schon als aufmerksamer Schokoladeesser, ist mir im Winter schon aufgefallen, hoppala, da hat es was. Jetzt sind die Preise explodiert. Da hat meine Geldtasche schon geblättert bei den Tafeln einkaufen. Und da habe ich das schon einmal videotechnisch angesprochen. Meine größte Sorge war ja damals, wie kann ich mein Gewicht halten? Ja? Wenn da die Schoki nach dem Goldpreis gerichtet wird. Das geht nicht. Und jetzt ein halbes Jahr später sitze ich da und habe in Summe 180 Gramm abgenommen. Also auf Deutsch gesagt, zwei Tafel Schokolade bin ich jetzt leichter. Wenn das so weitergeht, volle Bolt von Fleisch. Aber ich bin ja nicht der einzige Bauer, der Bolt von Fleisch füllt. Eine Berghütte ohne Strom und Wasser soll ORF-Beitrag zahlen. Ein Bergbauer versteht die Welt nicht mehr. Der ORF will Geld von ihm für eine Alphütte, die auf 1750 Meter Seehöhe steht und nur den Weidetieren als Unterschlupf dient. Ich meine, da muss ich sagen, eine vollkommen gerechtfertigte Forderung vom ORF, weil es kann nicht sein, dass du die Kie auf der Alm heimlich, ja, es kann wirklich sein. Was tust du, wenn die Kie jetzt, da mal sagen, jetzt du, auf Nacht, Samstag, gemütliche Plauderstunde, dann gehen die Kühe, stellen da heimlich ein Solarblut in die Gumme, ein Satzschüssel dazu, fladern sie, also ein Satzschüssel, die passt die gleich mal ab, die gehen sie geschwind da ins Tal und dann schauen die da oben heimlich, weiß ich nicht, Soko Kitzbühel oder die 20. Wiederholung von Kommissar Rex, also der Alte, wo noch der Moretti der Rex war. Also kann man nie wissen, ne? Da muss ich schon sagen, gell? Da hat der ORF vollkommen recht, ja, wenn man den Bauer zur Kasse bietet, ja, weil schließlich hat der ORF ein super Programm und einen Haufen Kosten, die zu decken sind, das muss schließlich wer zahlen. Der Almbauer zum Beispiel, ja, weil der arme Wolf, der zahlt es nicht, der kriegt es eher. Ne? Aber es braucht nicht nur der ORF Geld, überhaupt Österreich braucht, also ganz Österreich, also nicht ganz Österreich, also die irgendwie wir alle, aber im Grunde die Regierung oder die Politik, wie man so schön sagt, weil das ist nämlich ein großes Problem. Die EU startet Defizitverfahren. Was das für Österreich bedeutet? Am 8. Juli wird das geschehen, wovon Finanzminister Markus Matterbauer überhaupt keine Angst hat. Der EU-Rat, Moment einmal, Defizitverfahren, keine Angst. Okay, lesen wir weiter. Der EU-Rat für Wirtschaft und Finanzen wird ein Verfahren wegen eines übermäßigen Defizits gegen Österreich eröffnen. Der Grund, Österreich macht zu hohe Schulden und das Doppelbudget, mit dem die türkis-rot-binke Bundesregierung heuer und 2026 rund 15 Milliarden Euro einsparen will, reicht nicht. Türkis-rot-bink, das ist jetzt die Regierung gerade, setzt die riskante, Moment einmal, was Türkis? Sind jetzt nicht schwarz? Ist ja wurscht. Ja, ich lese nicht ab, gell? Auf jeden Fall, die Regierung setzt die riskante Budgetpolitik fort. Der Staat überschreitet heuer mit einer Neuverschuldung von 4,5% das Bruttoinlandsprodukt, das zweite Jahr in Folge die EU-Maastricht-Grenze, die ein Budgetminus von maximal 3% vorsieht. 2024 bilanzierte man 4,7% und ein zweimaliger Verstoß gegen Maastricht zieht in der Regel ein UD-Verfahren nach sich.
Üdi. Bei einem Defizitverfahren gibt die EU-Kommission den betroffenen Regierungen am Pfad vor, wie sich die Verschuldung in den nächsten Jahren abbauen können. Und dieser Referenzpfad deckt einen Zeitraum von 4 Jahren ab, der bei entsprechender Reform und Investitionsvorhaben auf Antrag eines Staates auf bis zu 7 Jahre verlängert werden kann, wo sie sicher machen werden. Laut der von der Kommission vorgeschlagenen Ratsempfehlung wird Österreich eine Frist bis zum 15. Oktober 2025 gesetzt, um aktiv zu werden und die notwendigen Maßnahmen vorzulegen. Die Kommission zwingt Österreich dabei nicht zu konkreten Maßnahmen. Diese schlägt das Land selbst vor. Danach soll Österreich in den kommenden 3 Jahren mindestens alle 6 Monate über die Fortschritte bei der Umsetzung der Empfehlungen berichten. Also auf Deutsch gesagt, Österreich steht finanziell nicht gut. Das ist ein bisschen so, wie wenn du einen Kredit hast beim Haus, Hausbau oder alles, oder Stallbau, und du tust die Schwaben hinterzahlen. Oder du zahlst gar nicht hinter, dann kommt die Bank. Dann kommt die Bank einmal höflich daher und sagt, du, schauen wir mal, tust mir mal jetzt da, müssen wir vielleicht da mit ein paar Papier verkaufen, halt ein bisschen, tust ein bisschen schauen, dass ein Geld reinkommt, und tust mir alle halb Jahr berichten. Ja, gut, der Matterbauer macht sich keine Sorgen, aber weißt du, wenn der Bauer zum Beispiel da ein Papier verkaufen muss und die Schulden hinterzahlt, dann hat die Bank gleich mal was bei der, ich weiß nicht, wie das bei der EU ist. Wahrscheinlich wird es nicht so schlimm sein. Aber wie gesagt, Österreich hat finanzielle Probleme, obwohl Österreich, das muss man auch sagen, so viele Steuereinnahmen hat, wie schon lange nicht mehr. Ich hab da eigentlich schon eine Idee, ja, wie man da noch zu mehr Geld kommen könnte. Fahrt doch mal zu dem Bauer da von vorhin auf diese Almhütte nahe, ist der, wo die Saatschüssel vielleicht noch rumhängt von Ikea. Vielleicht kann man den noch irgendwie extra besteuern, zu einer Almhüttensteuer einführen oder ich schau gerne ins Tal, Steuer, oder der Ausblick ist so schön, Steuer, oder die Viecher haben heuer viel zum Fressen, Steuer, irgend sowas. Stell's dir mal auf den Kopf, da fliegen sicher noch ein paar Münzen aus seiner Hosentaschen oder was. Wobei, eine Idee haben sie eh schon. Ne? Die Regierung, die will nämlich jetzt vom Trinkgeld was haben, das habe ich auch schon vor ein paar Wochen einmal angesprochen. Also, das Geld, das du als Kunde, oder als, wenn du jetzt ins Restaurant gehst oder sonst irgendwo, dass du den zum Beispiel den Kölner gibst, da hätte gerne die Regierung auch was. Weil der Kurier hat ja schon geschrieben, Trinkgeldeinigung ist zum Greifen nahe. Ja klar, greifen tun sie ja gern in die Geldtasche von uns Steuerzahler. In Zukunft sollen es ja österreichweit 3 verschiedene Einstufungen geben, wobei die große Trinkgeldpauschale, wie zu hören war, bei 95 Euro liegen soll. Die mögliche Erhöhung des Pauschalbetrags auf 95 Euro würde für die Arbeitnehmer in Oberösterreich bedeuten, dass statt bis zu 7 Euro Sozialversicherungsabgabe wie bisher in Zukunft bis zu 17 Euro im Monat zu zahlen wären. Ein Argument für die Besteuerung vom Trinkgeld, das ist ja oft, gell? Ich höre das immer. Ja, da brauchen sie sich nicht aufregen, die Kölner, weil die kriegen da mehr Renten. Weißt du, du musst auf die Renten schauen, ja, weil wenn die da 17 Euro mehr zahlen, dann kriegen sie eine fette Pension. Was glaubst du, wie die da noch sitzen? Dann haben sie da gefreut sich, dass sie das Trinkgeld damals besteuert. Also ich glaube jetzt irgendwer, dass die Politiker am Tisch zusammensitzen und sagen, mei, was können wir jetzt machen, dass die Kölnerinnen und Kölner eine bessere Pension kriegen? Machen wir Trinkgeld. Ja, okay, Blödsinn. Die sitzen zusammen und sagen, was können wir tun, dass wir die Steuerzahler so viel ausquetschen können wie möglich, gell? Die Zitrone, die hat noch ein bisschen Saft drinnen, da muss man nur was auszuzeln. Hol einmal geschwind die Presse. Also, ich finde, das Trinkgeld soll dem gehören, der es bekommen hat. Ist irgendwie, deswegen heißt es ja Trinkgeld. Du sagst meistens einem Kölner, gibst du auf 2 Euro, sag da, trink was. Gehst mit der Frau mal gut essen. Hahaha. Ha, ha. Gut, mit 2 Euro trinkt der nicht mehr viel. Trinkt da ein Glas Leitungswasser oder was. Also wie gesagt, der Kölner soll das behalten dürfen und sonst keiner. Also wenn zum Beispiel die Kölnerin das Geld dann spart, oder der Kölner, hat sie mit Sicherheit eine bessere Renten als die paar Almosen, die sie dann zusätzlich an Pension kriegen würden. Aber das, glaube ich, das können die schon selber entscheiden. Wenn sie mehr Geld haben, dann, wenn sie sagen, sie wollen das investieren oder das dann Bausparer oder irgend sowas. Gut, Bausparer ist jetzt ein Blitzbeispiel. Aber das ist oft mit den Steuern, gell, so eine Sache. Sicher müssen wir Steuern zahlen, das ist klar. Wir sind ja ein Sozialstaat, das passt eh. Ja. Dann müssen wir auch die Straßen erhalten. Gut, wenn ich jetzt von Schlatzing da fahre in die Nachbargemeinde, merke ich zwar wenig, dass da die hinigen Straßen irgendwie erhalten und saniert werden. Krankenhäuser, Schulen, Kinder, ist wichtig. Ja. Das kostet natürlich Geld. Die, für das zahlt man gerne, aber ich weiß nicht, für gewisse Sachen, da frage ich mich oft, dass man zahlt. Früher mal hat's ja bei den Bauern, wenn wir jetzt beim Bauernbeispiel bleiben, früher hat's geheißen, so, was das so 300-400 Jahre hinter, da hat der Bauer ja ein Zehend deiner Ernte hast du dem Lehnsherrn, dem Der Land hat ja nicht dir gekehrt, das hat da irgendwie seinen Herrn gekehrt. Dann hast du von der Ernte müssen ein Zehntel abgeben, das war dann quasi das Zehent. Daher Begriff, ja, logisch, Zehent. Das war so ein Steuern eben, Zehent, Zehntel. Aber von dem Zehent ist man heutzutage schon weit weggekommen, kommt mir oft vor. Ich meine, sind jetzt eher schon bei 4 oder 5 Zehent oder was. Ja, und bei dem ganzen Fuß, Zehent. Kommt das von Zehen? Nein, von Zehen kommt es nicht, gell. Fragst gescheit an meinen Gusenbauer. Hey, wenn ich Regierung bin, sag ich mal, du Gusenbauer, du hast dich gut verdient. Ja, kannst du was dazu zahlen, da zum Budgetdefizit, zum Defizit von dir? Du bist ja als Bundeskanzler, hast ja ein bisschen Erfahrung. Gibst du uns einmal Geld? Ja, weil der hat wirklich, also der hat ja, falls du das jetzt nicht weißt, Bundeskanzler Gusenbauer, nach seiner Karriere hat er eine große Karriere gemacht. Also der hat erst nach der Politik dann gut verdient und der war ja dann, gut, businessmäßig hat er schon Erfolg gehabt, aber jetzt schaut es ein bisschen schlecht aus, weil wenn es blöd hergeht, muss der Gusenbauer sich in Zukunft vielleicht wieder andere Arbeit suchen, weil es kann nämlich sein, dass er einen Haufen zahlen muss, allerdings nicht an Steuern, sondern der Signa. Wisst ihr da, Signa, René Benko, Dings da, der Leute, der Dings, der René Benko, aber der, wisst ihr, da steht nämlich, Signa-Verwalter wollen Deal mit Gusenbauer und Co. Sonst gibt es Klagen auf hunderte Millionen Euro. 751 Millionen Euro will die Masseverwalterin von den Ex-Verantwortlichen der Signa Development. Weil derlei Beträge niemand stemmen kann, wollen die Signa-Masseverwalter alle an einen Tisch bringen. Das Ziel ist ein Vergleich. Ich bitte, Vergleich ist immer. Vergleichen wir mal, das muss ich zahlen. Knapp 3 Seiten umfasst das Schreiben. Und die haben es in sich. Die Masseverwalterin der Signa Development, Andrea Frühstorfer, fordert darin 14 frühere Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats der Immobiliengesellschaft auf, 751 Millionen Euro zu zahlen oder ernsthafte Vergleichsgespräche aufzunehmen. Die von den Masseverwalterin beauftragte Gutachter gehen davon aus, dass die Signa Development bereits im Jänner 2023 insolvent wurde. Tatsächlich hat sie ihren Insolvenzantrag aber erst Ende Dezember 2023 gestellt. Die früheren Manager und Kontrolleure der Development, darunter Leute wie Christoph Stadlhuber, Timo Herzberg, Tobias Störbel, der Manu Kenioli nicht, Ex-Aufsichtsratschef Alfred Gusenbauer sowie die Aufsichtsratmitglieder Susanne Ries-Hahn, ah, das ist ja die Dings, gell? Robert Bichot oder Karl Sewelda haften solidarisch. Das heißt, die Gläubiger können sich aussuchen, wen sie in Anspruch nehmen. Die Person, die zahlt, kann sich bei den übrigen schadlos halten. Das ist immer das Problem, gell? Wenn du so Vorstand, Aufsichtsrat, Mitglied bist. Das ist ja relativ lukrativ und interessant. Und da kann man mal ein bisschen Finger aufzeigen. Aber wenn es dann kracht, ist ungut, weil du bist ja Haufbar. Das ist ja bei die, das ist ja teilweise bei der Agrargemeinschaften oder bei so Fußballvereinen, ja, gell? Also, das, so ohne ist das nicht, gell? Und, aber ja, das kann noch knusprig werden für die Herrschaften, weil wenn es blöd hergeht, müssen die wirklich was zahlen. Ja, das läuft wahrscheinlich auch schlecht als Gusenbauer. Gell, wenn du weißt, dass der mit 750 durch 14 kommt dann vielleicht irgendwas und die wollen wahrscheinlich 60, 70 Millionen Euro haben. Das, wenn es das zahlen muss, gell, dann geht sich der Urlaub auf Kota dazu auch wahrscheinlich auch das nächste Jahr schwer aus. Eher mehr noch nur mal Lignane oder Esel oder sowas. Gell. Wobei, der Gusenbauer kann schon sein, dass er schlecht schläft, aber er schläft immer noch besser als der René Benko. Jetzt muss der schon seit Monaten da auf so einer harten Matratze im Häfen umliegen. Wobei, wenn er mal rauskommt, schläft er wahrscheinlich auch nicht besser. Weil da steht nämlich auch, schau, ich habe einen anderen Artikel gefunden, saudischer Fonds habe 187 Millionen Euro in das Projekt Franz investiert, was auch immer das ist, das inzwischen eine Bauruine ist. Die Investoren seien verärgert, da keine Erträge erwirtschaftet wurden. Ich glaube, wenn die Saudi-Araber einmal verärgert sind, dann ist glaube ich, eine Gerichtsverhandlung in Österreich das kleinste Problem, was du da hast als René Benko. Aber gehen wir weg von der großen Welt, gehen wir auf die Ulm. Hey, da ist schön. Jetzt wächst es wieder gut, jetzt ist der Regen gekommen. Da schreibt der OEVD, Strategien gegen Rückgang der Almwirtschaft. Laut aktuellen Zahlen des Landwirtschaftsministeriums sind die bewirtschafteten Almflächen in Salzburg, also jetzt reden wir nur von Salzburg, innerhalb von 20 Jahren von 88.000 Hektar um gut ein Viertel auf 66.000 Hektar geschrumpft. Nun bemühen sich Fachleute darum, wieder mehr Bergbauern für die Alm- und Milchwirtschaft im Gebirge zu motivieren. Strukturwandel in der Landwirtschaft und mangelnde Anpassung an den Klimawandel gehören laut Experten auch zu den Ursachen dieser Entwicklung. weniger Kühe im Gebirge durch Laufställe. Weil die Sommer wärmer werden, wachsen auf Almen in Bonga, Binska, Lunga und Tenningau viel mehr Gras als früher. Gut, der Lunga, den kenne ich persönlich, da wächst. Ja gut, wächst auch was, gell. Der ist aber kalt. Ist wurscht. Jedenfalls wächst so viel mehr Gras, sagen Fachleute. Gleichzeitig setzen immer mehr Bauern auf Laufställe und treiben sie nicht mehr so viel. Darum treiben sie nicht mehr so viel Vieh auf die Almen. Das ist jetzt aber interessant. Hey, jetzt haben sie uns jahrzehntelang, da kommen die ganzen Berater und die haben gesagt, ihr müsst den Stall, ihr müsst modernisieren, ihr müsst Laufställe bauen. Laufställe, dir wohl, die Investition, Motivation, Liebe, die. Und dann ist wieder, jetzt haben sie die Laufstelle gebaut, die Bauern, vor allem die Milchbauern, dann ist wieder blöd, wenn durch die Laufstelle das Vieh nicht auf die Alm geht. Wobei, Schuld ist jetzt nicht konkret der Laufstall, Schuld ist, dass die Bauern intensiver bewirtschaften müssen. Und wenn du jetzt einen Laufstall gebaut hast, dann hast du wahrscheinlich so einen schönen, knackigen, sechsstelligen Kredit auf der Bank hucken und da muss die Milch rennen. Da geht sich der Almurlaub für die Kuresi nur sehr schwer aus. Die kann ja nicht da 2-3 Monate auf der Alm flacken, da weil er unten die Milchmaschine leer ist. Also da muss der Roboter durch und durch, da muss der Tank voll sein, weil das ist ein bisschen so wie bei den Fußballern. Ja, so jetzt wie die FIFA auch gesagt hat. Die FIFA hat auch gesagt, nein, die Fußballer, die können nicht einen Monat Sommerpause machen. Die müssen weiter spielen, weil da muss alles gehört drinnen, machen wir so eine Club-WM. Ja. Interessiert zwar keinen, aber zumindest ist es Geld dann grün. Und die Bauern müssen auch schon gesetzt an Geld kommen. Aber wie auch immer, lesen wir kurz weiter den Artikel. Dadurch gibt es viel weniger Milchkühe und Mutterkühe, die den Sommer im Gebirge verbringen. Ja, sag ich ja gerade. Da habe ich gesagt, wutz mir mal zu. Almwirtschaft ökologisch sehr wichtig. Der Rückgang führe dazu, dass viele Flächen verdorren oder verwildern, sagt Petra Fürstauer-Reiter von der Binsker Bezirksbauernkammer. Natürlich ist das eine Gefahr für unsere Almen. Wir müssen das in der Beratung rüberbringen, wie wichtig die Almwirtschaft für die Natur, für die Tiere und die Menschen ist. Ja, das ist das Thema, was ich jetzt schon jahrelang predige. Also interessant ist ja, dass der Artikel im OEVT kein einziges Mal den Hauptgrund für den Rückgang der Almwirtschaft nennt. Beziehungsweise es gibt eigentlich mehrere Gründe. Also ich habe jetzt auch, muss ich jetzt noch was sagen, ich habe da keine Freude, wenn man da ganz oben schreibt, man will mehr Bergbauern für die Almwirtschaft im Gebirge motivieren. Motivieren? Also, als ob ein Bauer unmotiviert sind, wie seine Hauptschüler, die für die Mathe-Schule halt nichts lernen würden. Was heißt denn da motivieren? Also, Almwirtschaft ist super, keine Frage, ja. Für die Bauern, aber natürlich auch für die Gesellschaft und auch für die Viecher. Weil ohne Alm schaut auch der Wandertourismus ein bisschen mager aus. Ja, wo wanderst du immer? Aber Almwirtschaft, das ist halt eine extrem zache Hocken. Ja, das ist nicht so wie Tätowierer als allein, wenn die hocken. Ja, Almwirtschaft ist eher eine zache Hocken. Wenn jetzt die Viech, ja, wenn du jetzt das Vieh auf die Alm treibst, dann musst du einmal jeden Frühling die ganzen Zäune kontrollieren. Meistens sind sie halb hin. Wenn eine Lawinendruck durchmarschiert ist, dann musst du überhaupt komplett sanieren und alles neu klopfen, dann musst du ja nicht zusammenstimpen, mein Herz, dann musst du die Rotrollnummer raufen, dann musst du jedes Jahr schwenden, weil wenn die Alm nicht schwendest, dann ist die ruckzuck gleich wieder zugewachsen. Ja. Du brauchst meistens einen Sänger, so einen Halter, der kostet Geld, ja, no, nein, so ein Halter, der geht nicht freiwillig rauf, also freiwillig schon, aber wie Geld. Wenn der Viech aufgetreibst, musst du regelmäßig zum Vieh schauen, auch wenn der Halter da ist, es ist immer ein bisschen was zu tun. Du musst im Krankheitsfall dein Vieh behandeln. Ja, weil was ist ja oft so, der hat sich Mauken oder was, dann kann er halt auf der Lahn auch nicht, dann muss der immer strupfen, nicht die Medizin. Also, wenn sie ausbrechen, kann auch manchmal vorkommen, dann muss sie mit einer treiben. Ja, und da rede ich jetzt von einer kleinen Alm, ja, wo kein Kur gemolchen wird. Also das jetzt in meinem Bereich, da wenn ich jetzt hinterdenke, da gibt's ja, die Nein, die möchten auch nicht mehr. Es wird immer weniger in Geiltal unten, da tun sie noch recht viel möchen, Tirol, Vorarlberg, natürlich Schweiz. Aber wenn du jetzt noch Möglichkeit oben hast auf der Alm, dann hast du richtig Arbeit. Also dann ist das kein Urlaub. Und die Politik, die hat ja vor über 10 Jahren richtig was Geschissenes getan. Um das jetzt, Entschuldigung, die Wortpolle, aber das war wirklich nicht lustig. Und zwar unter anderem hat das, was sie damals getan haben, dazu geführt, dass kleine Bauern aufgehört haben, ihr Vieh auf die Alm zu treiben. Muss ich ein bisschen ausholen. Gehen wir mal wieder im Medias Res, wie man so schön sagt, wie der Ding sagt, ne, der Lateiner. Gell? Aber erklär mal kurz. Man bekommt nämlich, wenn du als Bauer Vieh hast, der Bauer kriegt so Armerzahlungen. Im Volksmund sagt man Armerförderungen. Und eben, wenn man das Vieh auf die Alm treibt, dann gibt es auch Geld. Also nicht viel. Also reich ist noch kein Almbauer geworden. Also ich kenne keinen Almbauer, der ein fettes Auto hat. Gut, ein paar kenne ich, aber das ist gelöst. Aber jedenfalls, du kriegst Förderungen und da gibt es einen Schlüssel. Je nachdem, wie viel Hektar Almweide da ist, ein Alm hat und je nachdem, wie viel GVE, also Großfeinheiten auf da oben stehen. GVE ist, kannst du sagen, so eine ausgewachsene Kuh ist ein GVE, also ist jetzt sehr detailliert, aber jedenfalls gibst du so einen Schlüssel, wo du die Förderung kriegst. So, das hat eigentlich bis so 2010, 2009 gut hingehört. 2011, glaube ich, hat es dann angefangen. Ja, so bis vor 15 Jahren war das ganz problemlos. Du hast das alles beantragt, du hast deine Flächen angefangen. Aber dann hat es das angefangen, irgendwann einmal. Da haben die Herrschaften bei der AMA eine Umstellung gemacht in ihrem System, ja, wie man die Almfutterflächen feststellt. Bis hat man so, da hat man früher, wie war das, dass du die alten Karten gehabt, ne, dann hast du so alte Bilder gehabt, und dann hat man da, ja, eine genaue Futterfläche ist sowieso, das kannst du bis heute nicht richtig feststellen. Und das hat man damals auch so grob minus plus ein paar Hektar hat man da schon so zusammennudelt. Und bisher hat man so alte Bilder gehabt und die Bauern haben angegeben, ja, so und so viel sind circa Du hast da so einen Schlüssel gehabt als Bauer, wenn du sagst, du hast da zum Beispiel 80 Stück auf der Alm gehabt, dann hast du so gerechnet, dass du ca. 80 Hektar Futterfläche gebraucht hast in unserem Bereich, damit die über den Sommer kommen. So ungefähr hat man das so sich beholfen. Und so genau, das heißt, wie gesagt, das hast du nicht so genau ausrechnen können, weil jede Alm ist ja anders, weil du hast da andere Pflanzen oben und Stauderwerk. Nur haben die dann so eine Hubschrauberbilder gemacht, oder? Nein, nicht Hubschrauber, Dingsbilder. Flugzeug. Vom Flugzeug haben sie, glaube ich, auch fotografiert oder was. Und die hat man dann hergenommen, einmal zur Feststellung der Futterflächen. Ja. Das Blöde ist, da von ganz oben, da fotografierst du unter die Bäume rein. Ja. Und wenn du jetzt so eine Schattung hast, dann haben sie da alles rausgeschmissen. Und kann aber sein, dass da drunter Wiesen war. Ja. Ist aber Pech gehabt, weil da hast du dann runter keine Futterfläche mehr kriegt. Und das war den Herrschaften nochmal so wurscht. Die haben da rausgestrichen, wo es gegangen ist, weil Hintergrund war, wo es mir unter erzählt worden ist, die haben einfach schauen müssen, dass sie wieder ein bisschen Geld einsparen, weil die von Brüssel haben gesagt, ja, gibt's ein bisschen viel aus. Jetzt haben sie gesagt, na, schauen wir das mal da. Aber ist wurscht. Jetzt ist in Extremfällen rausgekommen, dass die Futterflächen, die vorher für den Bauer ausgerechnet war, um einige Hektar nicht mit den neuen Bildern übereinstimmen. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist neu, passt. Jetzt haben die Bauern, wo die Flächen nicht zusammengepasst haben, erstens einmal wenig Förderungen für die Zukunft gekriegt und zweitens für die Vergangenheit als Strafe. Oft hat es da Fälle gegeben, wo Bauern so fünfstellige Beträge haben zahlen müssen. Jetzt stell dir mal vor, du kriegst da 1.000-2.000 Euro und dann kriegst du auf einmal eine Zahlungsaufforderung von 10.000-20.000 Euro, wo du was hinterzahlen musst. Ich habe da dann hintergerechnet auf, was weiß ich, glaube 5 oder 10 Jahre, ich weiß es nicht so genau. Aber jedenfalls, da hat's einen Duscher gemacht und das war eine große Aufregung bei uns damals. Und oft waren also Zinser betroffen. Also Zinser sind die, wo es gar nicht Almbesitzer sein. Die haben zum Beispiel 5 Kolmen oder was und die dürfen auf eine Alm auftreiben und zahlen dafür seinen Almzins. Die waren ja nicht einmal bei der Futterflächenfeststellung dabei und die sind ja nicht gefragt worden. Die sind da quasi komplett da zum Handkuss gekommen. Die haben auch oft Strafe gekriegt. Und jetzt hat man auf den Einspruch. Hat man Einspruch gestellt, dann sind so AMA-Kontrolleure gekommen. Oft haben sie damals da, weiß ich noch, eine frisch geschlupfte Maturanten haben sie da im Sommer alle gezahlt. Der von den Dingsschulen, ich glaube, das sind sogar von der Anfrist. Da sind die Buben nachhergekommen und die und dann haben sie nachgerechnet und da mal bi, wieder mal anders Ergebnis ist dann rausgekommen. Dann sind oft 3 Kontrolleure so innerhalb von ein paar Monaten auf die Alm gekommen und wenn 3 Kontrolleure oben waren, dann hast du 3 verschiedene Ergebnisse gehabt zum Schluss, weil das ist einfach. Am Ende ist halt der Bauer da gestanden und hat blöd geschaut, wenn man ihn bestraft hat. Ja, und die Arme hat sich gefreut, weil sie ein bisschen Geld gespart hat. Auf unseren Almen, das kann ich kurz anreißen, da war vorher, glaube ich, eine Futterfläche von 283 Hektar. Die Kontrolleure da haben dann gesagt, nein, das sind 67 Hektar, daraufhin haben wir auch so eine Strafe gekriegt. War ein bisschen was, so ist es nicht, gell? Beziehungsweise das ist jetzt dann, glaube ich, bei der nächsten Auszählung dahintergezogen worden. Und vor ein paar Jahren haben sie das System dann wieder umgestellt und unser Alm hat jetzt mittlerweile 78 Hektar, obwohl sich eigentlich nichts verändert hat. Also zuerst von 82 Jahren 15 Hektar weniger, dann auf einmal wieder 10 mehr. Ich habe da mal nachgefragt, wie gesagt, du, wie ist es jetzt? Jetzt haben wir damals eine Strafe gekriegt, ja? und weniger Förderung haben wir auch noch gekriegt. Kriegen wir jetzt da was zurückgezahlt für die nächsten 10 Jahre? Das müssen wir eigentlich wieder gut gestimmt kriegen. Das ist ja, wäre ja fair. Ja, weil, aber ich bin ja ausgelacht worden. So ein mildes. Auf jeden Fall, die Geschichte hat viele Bauern sehr wehgetan. Das muss man sagen. Das hat auch dazu geführt, dass den Bauern einen Hut drauf gehauen haben oder dann gesagt haben, nein, du musst nicht mehr an. Ja, und dann sind wir aber wieder beim Hauptthema. Ja, warum allen Bauern nicht mehr so motiviert sein, wie es so schön ausgeklungen ist, angesprochen worden ist. Und zwar der Wolf. Ich weiß, heikles Thema. Es gibt auch viele Wolfsbefürworter unter meinen Zuhörern. Aber bei uns ist der Wolf ein großes Thema. Das ist vielleicht oft vielen, die mit der Landwirtschaft nichts zu tun haben. Das ist denen nicht bewusst, aber das ist ein Problem. Und die, ja, und das sind massive Schlagzeilen. Es ist da ein Wolf, könnte in St. Job bei Finkensteiner Fackersee eine Schafherde dezimiert haben. Landwirt Josef Olschonig verlor mehr als die Hälfte seiner Tiere. Von 57 aufgetriebenen Schafen brachte er nach 30 Tagen nur mehr 20 zurück ins Tal. Ich lese den oft zu Facebook, lese gerne die Kommentare drunter. Und dann schreibt er so eine Dame, das ist sehr traurig. Was hat der Bauer zum Schutz seiner Herde getan? Dann andere schreibt, bitte den dort vollzogenen Herdenschutz dokumentieren. Gehört zum qualitativen, wertvollen Journalismus dazu. Das ist ja auffällig, gell? Man geht jetzt von Seite der Tierschützer oder dieser Tierrechtsorganisationen gern dorthin und schwärzt die Bauern an, weil sie angeblich keinen Herdenschutz gemacht haben. In, früher gesagt, sogar Fälle gegeben, da haben die Tierrechtler dann einen Bauer angezeigt, weil die seine Schaf vom Wolf gerissen worden sind, weil er angeblich nicht auf die Schaf aufgepasst hat, gescheite. Also nicht gescheit, ne? Und das Thema, das haben wir jetzt gerade 2 Monate durchgekaut und immer wieder, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Nur so viel, wenn die Tierschützer einen Herrenschutz wollen, dann soll sie sich ihre Spandrillos anziehen und da auf die Almen kommen zu den Bauern, einen 4 Meter hohen, mit Strom geladenen Eisenzaun herstellen, weil das ist der einzig wirksame Wolfschutz. Ja, das ist, es gibt keinen anderen Herrenschutz, da kann man, da können NGOs, die wo irgendwo hoch bezahlt sein oder sonst irgendwo, es können uns noch so viele Sachen einreden von irgendeinen Weidezaunelen und Eseln und Hundelen. Eh alles lieb, aber in Summe, ja. Da haben wir noch einen Artikel über die Polutnik-Alm. In den Jahren vor der ersten Wolfsichtungen trieb man auf die Polutnik-Alm, sprich richtig aus, Polutnik-Alm, bis zu 150 Schafe auf. 2021 waren es 111. Davon haben nur 56 überlebt. 2022 haben wir 56 Schafe aufgetrieben. 26 sind zurückgekommen. 2023 waren es nur noch 33 Schafe. 16 von ihnen sind nach wenigen Tagen ins Tal geflüchtet. Seit 2024 treiben wir keine Schafe mehr auf. Die meisten Bauern haben mit der Schafzucht aufgehört, sagt der Obmann der Agrargemeinschaft Polutnik-Alm. Ja, also wenn du so massiven Problemen ausgesetzt wirst, dann verlierst du leicht die Motivation an der Almbewirtschaftung, das würde ich mal gerne sagen. Und da kannst du Motivationskurse machen, so viel du willst. Und vor allem finanziell ist die Almwirtschaft alles andere als attraktiv. Das kannst du einmal ganz klipp und klar sagen. Die meisten Albauern, die sind Nebenerwerbsbauern, die am Wochenende und in der Nacht ihre Felder zermahnen und für wenig Lohn die Wirtschaft aufrechterhalten, weil sie es halt gern tun. Und wenn dann eine Politik und da so eine Probleme dazu kommen, nachher verliert man die Motivation. Ich habe es dazu passt, wenn wir schon beim Thema Alm sein, aber gehen wir weg vom Wolf kurz. Risikozone Alm, titelt die kleine Zeitung heute. Dann gibt es noch einen Artikel. Wanderin von Kuhherde überrannt. Im Bezirk Lietzen ist am Sonntagnachmittag eine 44-Jährige von mehr als 2 Dutzend Weidetieren schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Mann und dem Hund auf dem Weg zur Ursprungalm. Laut Polizei dürfte der Hund des Paares die Tiere aufgeschreckt haben. Es hat noch ein paar so eine Fehler gegeben. Also ich wünsche den Verletzten alles Gute, gute Besserung und baldige. Aber bitte, Gäuschen, jetzt, wir haben das Thema. Man kaut ja eh jetzt ja im Sommer her. Immer öfter ja, hast du Attacken von Kühen. Ja, und in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen, ist da ein Hund dabei gewesen. Bitte, liebe Wanderer, also muss ich echt nur sagen, bitte, liebe Wanderer und Wanderinnen, lasst sie Hund im Tal. Ich weiß, ja, ein Hund, ja, ich hab's den Hund gern, aber die Rinder, die werden immer gereizter. Ja, erstens einmal, wenn sie Keibeln haben, ja, dann beschützen sie quasi das Frischgeborene. Und zweitens haben sie den Hund, die halten sie für seinen Feind. Da können sie noch so laut schreien, mein Hund tut nichts, der ist zu lieb. Das ist den Kühen wurscht. Die Kühe, die verstehen die nicht. Ja, die haben oft schon Erlebnisse mit dem Wolf gehabt. Ist mittlerweile in jüngster Vergangenheit. Und die werden immer nervöser. Und dann gehen sie halt die Hunde an. Und ich weiß schon, geht dem ein Hund und wandern, ja, wir brauchen mal den Tourismus, sagt man immer, aber ich weiß, bei dir habe ich selber einen Hund. Mein Hund, die Gerti, ich glaube, die haben wir ein einziges Mal während der Almsaison mit auf die Alm genommen, das war aber dann schon September, wo wir noch nicht weg waren. Aber grundsätzlich habe ich immer geschaut, dass du auf der Alm den Hund nicht da oben hast. Weil es kann immer irgendwas passieren. Und wir haben sogar einmal einen Fall gehabt, das war da in der Nähe, das ist ja auch Weidegebiet, da sind wir beim Spaziergang einmal. Da war dann eine frische Herde, das ist eigentlich was passiert, die habe ich zuerst nicht gekannt. Da waren so 15, 20 Kühe, die sind den Hund angegangen. Ne? Und unser Hund, deppert wer ist, ist dann zu uns hergeflüchtet. Und dann sind die alle zu uns gekommen. Und mein Gott sei Dank bin ich da gestanden, ich habe natürlich einen Stecken in den Hand gehabt und habe den einmal gescheit dann rübergezogen. Weil das musst du, dann musst du laut sein und mit deinem Stecken einmal ein paar auf den Schädel drüber. Ich weiß schon, meine Frau hat jetzt auch, das habe ich jetzt einmal jemanden geraten, habe ich gesagt, nimm so ein Stecken mit und im Notfall müsst du einer Kur mit dem Stecken auf den Kopf dreschen und laut schreien. Also ich sag, das kannst du nicht sagen, die werden jetzt meinen, du bist ja was weiß ich was. Aber das ist, also im Notfall, bevor es heißt, die Kur läuft mir nieder oder ich weiß es nicht, dann musst du dann mal ein Stecken drüber hauen und das ist irgendwas, nicht? Das, boah, auf den Schädel drüber, wir schreien und laufen sie wieder davon. Du musst halt selbstbewusst sein. Wenn du Angst hast, dann spüren das die Kühe. Das ist halt auch ein Thema. Du musst da ein bisschen, um mit dem Hund zurückzukommen. Natürlich, es gibt Hunde, die kannst du auf die Alm nehmen. Das ist meistens so von den Jäger. Das sind so eine geübten Jagdhunde. Es gibt hier und da die, wo es mit den Rindern sich auskennen, gell, die wissen auch, wenn sie einmal in Not verließen, dann flüchten die ja bergauf, weil bergab ist immer blöd, wer Kur läuft halt ab, wird schneller als bergauf. Du hast ein paar so geübte, aber meistens hast du diese Urlauberhunde, die haben die Kühe noch nicht gesehen. Und die Kühe haben den Urlauberhund noch nicht gesehen und nachher fühlt das zu Problemen. Ja, wenn wir schon bei dem Hund sind, jetzt haben wir gerade vor 3 Wochen nochmal zwar jetzt nicht zum Thema, aber wir haben ein paar Bäume umgeschnitten da auf dem Weg. Das ist ein Forstweg, alle. Stehen, dann liegen da 2 Bäume auf dem Weg. Der Bub dort gerade entasten, dann kommen Ehepaar, sportlich ausgeschaut, was das so Jack Wolfskin-Partie, Salomon Schuhhellen, und da so ein Hund, so ein Grasen, so ein Schäne, so ein Teiern, so ein Windhund, aber dieses Dings, das sind ganz seine Magern. Die kreien einfach über einen Baum, über die Äste drüber, ja, grüßen noch, gell. Der Hund natürlich nicht angeleint. Die Motor sagen, oft denke ich mir, ein bisschen ein Hirn einschalten, bitte, Gäuschen. Aber ja. Sind wir schon lang, gell? Wie lange sind wir denn schon? Jetzt habe ich bin ja gar nicht. 3 Artikel habe ich gar nicht mal besprechen können, wo ich jetzt ansprechen wollte. Aber jetzt sind wir eigentlich schon lang. Aber Sport müssen wir noch machen, gell? Sport. Tour de France, Radl fahren. Ja, fahren Sie ja fest durch Frankreich, gell? Ist die da auf den Top? Hin und her. Ich weiß nicht, wie die tun, gell, beim Fahrradl fahren. Jetzt habe ich ein bisschen geschaut, gell? Ja, aber die treten ja 4 bis 5 Stunden durch, aber nicht nur bergab, gell? Die fahren ja bergauf. Also, und wenn ich am Radlweg da die 8,5 Kilometer zur Kölnbrandsperre rein, zur Mautstelle mit meinem Slalom durch die Rentner durchfahre, dann tut mir der Nachruf 2 Tage dahinter weh. Oder 1 Tag. Das ist schon eine Leistung. Aber nicht nur die Radlfahrer gehen bei der Tour de France alles. Weißt du, jetzt habe ich mal ein paar Mal so auf den Eurosport um mich geschalten. Da wird dir alles live übertragen. Da wird alles Interview und live und mal reden. Und da sind 3 Kommentatoren und die schloppern durch. Hey, haben wir eine Stunde zugeschaut. 1 Stunde wird da geredet. Hey, dann habe ich noch einmal später eingeschaltet. Dann reden die immer noch. Die ganze Zeit wird dir von den Vorradeln und Dings und Aerodynamik und dann. Also, boah. Und vor allem irgendwann einmal denke ich mir, da musste mir von jedem Radlfahrer einen Stammbaum da bis zur Urgroßmutter aufgezählt haben und den Aufbau seines Vorradels, das muss da mal erzählt haben und die Taktik vom Team. Aber die kennen das, gell? Jetzt fahren die Rente 3 Wochen durch. Da ist ja der Heinz Brüller im Vergleich dazu ja schweigsam gewesen, kommt mir oft vor. Aber jetzt bin ich auch schon langsam schweigsam. Erstmals habe ich den Podcast da in meiner Hütte aufgenommen. Weiß jetzt nicht, ob das phantommäßig, ob das jetzt gut ist oder nicht. Schauen wir mal. Wir werden lernen. Vielleicht muss ich noch irgendwo was reinhängen oder so. So akustikmäßig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut's mich schön brav abonnieren, damit ihr immer am neuesten Stand von mir bleibt. Und macht's es gut. Bis nächste Woche. Viertens.